Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, euer Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer und ich darf dir heute als erstes verraten, dass der zweite Durchgang unserer Fortbildung Organisationen gestalten, führen und beraten, der Ende Januar 2025 starten wird, nun auch schon fast wieder ausverkauft ist. Wenn du an diesem Zertifikatskurs zur systemischen Organisationsgestaltung und Führung gerne teilnehmen möchtest, dann schreib uns doch rasch an akademie@become-better.org und wir schicken dir sehr, sehr gerne alle wichtigen Infos zu. Heute habe ich dir ein ganz besonderes Glanzstück mitgebracht, die Highlights aus der Podcast-Episode mit Fritz B. Simon zum Thema Konstruktivismus. Ich habe ja selbst vor circa 20 Jahren meine Organisationsberatungsausbildung bei Fritz Simon gemacht und danach dann auch über 10 Jahre eng als Lehrtrainerin mit ihm zusammengearbeitet. Für mich ganz klar eine der prägendsten Phasen für meinen Blick auf Organisationen und deren Gestaltung. Hör jetzt unbedingt weiter, wenn du wissen möchtest, was Konstruktivismus ist und warum er untrennbar mit einem systemischen Blick verbunden ist und natürlich welchen Unterschied der Konstruktivismus für die Führung und Entwicklung von Organisationen macht. Es wird zu diesem Podcast natürlich auch wieder einen LinkedIn-Post auf unserem Lea-Profil geben und wir freuen uns dort auf deine Fragen und Kommentare zu diesem Thema. Und jetzt geht's los.
Konstruktivismus ist ja so eine Mischung aus Philosophie, Psychologie, Erkenntnistheorie und stellt relativ viele alltägliche Vorannahmen in Frage. Und er ermöglicht einem, und das gilt auch für die Arbeit in Organisationen, eigene Weltbilder und die anderer in Frage zu stellen und einfach die Prämissen des eigenen Entscheidens nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Konstruktivismus heißt, man konstruiert sich Weltbilder und man könnte immer auch ein anderes Weltbild konstruieren. Die Frage ist das Weltbild wirklich passend zur Welt, in der man lebt? Und das ist für Organisationen natürlich eine ziemlich zentrale Frage, weil es stimmen eigentlich die Vorannahmen, mit denen man sozusagen auf die relevanten Umwelten schaut, ob das nun für Unternehmen Märkte sind oder für Universitäten die Wissenschaft. Sind die Vorannahmen überhaupt noch aktuell, mit denen man da sozusagen jeden Tag ins Büro geht oder in sein Studio oder wo auch immer und Entscheidungen trifft? Jeder Mensch, ja, und auch jede Gemeinschaft von Menschen braucht ein Weltbild, um sein Handeln daran orientieren zu können. Insofern ist die Metapher der Landkarte ja relativ hilfreich, weil es geht um Orientierungssysteme. Wir konstruieren uns unsere Landkarten, aber diese Landkarten sind ja nicht unabhängig von den Zielen, die wir damit erreichen wollen. Wenn ich im Flugzeug sitze, brauche ich sicherlich eine andere Art von Karte, als wenn ich mich auf eine Bergwanderung begebe. Ja, das heißt, es gibt nicht die eine richtige Landkarte, die alles richtig abbildet, sondern je nach Zweck müssen wir unterschiedliche Weltbilder uns zusammenbauen. Und das heißt, wir müssen auch immer irgendetwas weglassen. Wenn wir eine Landkarte nehmen, dann bilden wir gewissermaßen eine dreidimensionale Welt auf einem zweidimensionalen Blatt Papier ab oder Bildschirm meinetwegen heute. Also das heißt, wir abstrahieren immer von irgendetwas. Und darum geht es eigentlich. In jeder Wirklichkeitskonstruktion wird irgendwas weggedacht. Und die Frage ist, was kann man ungestraft wegdenken, was nicht? Und die Tatsache, dass man immer etwas wegdenkt, beweist eben auch, dass es nicht die eine richtige Landkarte gibt. Es gibt von Lewis Carroll eine schöne Geschichte, da beschreibt er, dass jemand eine Landkarte im Maßstab 1:1 zeichnen will. Das Problem war dabei, dass es darunter so dunkel war. Es gibt so diesen schönen Satz, und das ist für mich sozusagen die Erkenntnistheorie auf eine Formel gebracht, die lautet, wussten Sie schon, dass die Alpen nichts Besonderes sind, wenn man sich die Berge wegdenkt? Und eine Eine Betriebswirtschaft, die sich gewissermaßen die alltägliche Praxis, die Veränderung von Märkten, die Nichtvorhersehbarkeit von dem, was da passiert, von Politik und diese ganze Komplexität wegdenkt, ist einfach dumm und gehört meiner Meinung nach eigentlich verboten.
Das ist das, was vielen ja auch noch gar nicht so eingängig ist, wenn sie es mit Organisationen zu tun haben, nämlich diese alternativen Erklärungen zu sagen, das Verhalten erklärt sich ganz stark durch die Teilnahme an eben diesen Kommunikationsregeln oder erklärt sich durch die Teilnahme an einem Spiel. Ne? Du nutzt ja auch ganz gern die Metapher des Spiels für Organisationen oder für die Kommunikationsregeln. Und das ist ja fast gar nicht rauszukriegen, dass sich ständig, also wenn man jetzt mit Führungskräften arbeitet oder mit Menschen, die Organisationen gestalten, dann wird sich das Verhalten ja ganz hartnäckig immer wieder darüber erklärt, was hat jemand für ein Mindset oder das Thema Haltung ist jetzt auch wieder ganz en vogue neuerdings oder welche Einstellungen, Fähigkeiten, Kompetenzen hat denn jemand. Und das ist ja irgendwie fast nicht rauszukriegen, da mal auf Kommunikationsmuster zu schauen, scheint was ganz Hakeliges zu sein.
Ja, das ist irgendwie, sind wir wahrscheinlich ja auch so sozialisiert, dass wir immer schauen, was macht der Einzelne. Aber es ist letztlich nicht wirklich weiterführend, Organisationen erklären zu wollen oder das, was in Organisationen über das, was der Einzelne macht. Es sei denn, es ist einer, der ganz hoch in der Hierarchie ist. Ja, da wird natürlich der Einzelne, wenn irgendjemand oben sitzt, der spinnt, ja, oder eben auch grandios Ideen hat, dann wird er wichtig. Aber Organisationen funktionieren deswegen, weil jeder Einzelne austauschbar ist. Ich habe mal eine Sitzung gehabt mit 30 sehr prominenten Familienunternehmern und denen fiel der Unterkiefer runter, als ich ihnen sagte, sie würden nur verantwortlich handeln für ihr Unternehmen, wenn sie dafür sorgen, dass auch sie selber austauschbar werden. Ja? Mhm. Weil Unternehmen und Organisationen müssen länger leben können als ihre Mitarbeiter. Weil mit solchen Wahrheitsansprüchen ist eigentlich immer ein Machtanspruch verbunden. Ja, wenn ich die Wahrheit besitze, wie die Wirklichkeit wirklich ist, dann kann ich dir sagen, was du tun musst. Ja, weil das ist dann das Wahre und das Richtige. Ja, wenn ich die Rationalität verwalte, ja, dann kann ich dir sagen, du verhältst dich irrational. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil für alle diejenigen, die und daher auch womöglich die Motivation, warum Leute darauf beharren, dass es eine unteilbare vom Beobachter unabhängige Wirklichkeit gibt und beziehungsweise sie dann auch ihnen zugänglich ist, nur ihnen meistens. Ja, und deswegen haben sie eine bestimmte hierarchische Position, selbst wenn die Gründer sind. Ja, und das ist eigentlich etwas, was ein Stück dieses andere Denken ausmacht, auf Organisationsstrukturen zu schauen, auf Kommunikationsmuster und zu schauen, was sind das für Spielregeln, die man stillschweigend akzeptiert, wenn man den Arbeitsvertrag unterschreibt.
Genau, dazu könnten wir ja noch mal einen ganz eigenen Podcast machen. Mhm. Ich würde aber gerne noch einmal zurück auf so diesen einen Kern des Konstruktivismus, dass man sich ja von der Vorstellung verabschiedet, dass es jetzt eine irgendwie vom Beobachter unabhängige Realität gibt. Wenn man diese Vorstellung jetzt aufgibt, was ist denn dann eigentlich gewonnen? Ja, also wenn wir jetzt mal auf Führungspersonen schauen oder eben auf Leute, die die Organisation irgendwie gestalten, was ist denn eigentlich der Vorteil, so draufzuschauen aus deiner Sicht, dass es eben keine Realität gibt, die unabhängig ist vom Beobachter?
Naja, das ist ja noch mal die Frage. Ich würde diese Frage, würde es auch nicht so formulieren, weil das es hat nur kein Beobachter einen Zugang zu dem, was irgendwie unabhängig vom Beobachter ist. Beziehungsweise im sozialen Bereich verändern wir durch die Art und Weise, wie wir beobachten, natürlich das, was wir da beobachten. Ja? Beobachtet werden hat ja sogar physische Auswirkungen. Ne? Meine These, das ist der Grund, warum öffentliche Toiletten eine Tür haben, weil sonst alle, die sie benutzen, Verstopfung bekämen. Ja, also das heißt, beobachten und beobachtet werden hat weitreichende Folgen. Ja, gut, was ist der Vorteil? Fangen wir doch erstmal beim Nachteil an. Fangen wir doch dabei an, warum manche Leute darauf beharren, dass es eine objektive Wirklichkeit gibt oder eine richtige Beschreibung, eine wahre Beschreibung der Wirklichkeit.
Ist denn dieses hypothetische Denken dann gleichzeitig auch schon so dein Lieblingsdenkwerkzeug, um, sagen wir mal, konstruktivistisch zu arbeiten oder andere dazu einzuladen? Oder welches sind da noch weitere Lieblingsdenkwerkzeuge oder zumindest solche, wo du die Erfahrung gemacht hast, das macht wirklich Sinn, sie anzuwenden?
Also ich habe keine Lieblingswerkzeuge, aber es gibt natürlich eine gemeinsame Basis. Ja, weil alle Beobachtung beruht darauf, dass wir Unterschiede machen. Ja, dass wir gewissermaßen eine doppelte Unterscheidung machen. Wir unterscheiden irgendwelche Phänomene. Wir schauen in das Zimmer, in dem wir sitzen. Dann können wir unterscheiden einen Stuhl, einen Tisch, irgendwas. Ja, der Computer, der vor einem steht und so weiter. Also da machen wir Unterscheidungen rein auf der Wahrnehmungsebene. Und wir geben dem Ganzen auch noch Namen. Ja, und nennen diesen Gegenstand da mit den vier Beinen und der Lehne nennen wir Stuhl. Das heißt, wir haben also eine doppelte Unterscheidung. Das ist wieder die Unterscheidung zwischen Landkarte und Landschaft analog. Ja, nur, dass wir das jetzt nicht malen, sondern halt statt eine Landkarte zu malen oder ein Bild, ihm einen Namen geben. Aber natürlich ist der Name nicht das Benannte. Und das durchgängige Methodenrepertoire aller aus meiner Sicht ernstzunehmenden systemischen Berater oder überhaupt anderer Berater, das machen nicht nur systemische Berater, um denen gerecht zu werden, ist, dass wir genau schauen, welche Worte sind denn jetzt eigentlich mit welchen Phänomenen gekoppelt.
Na, was da ja auch drin steckt, und das ist nämlich tatsächlich mein Lieblingsdenkwerkzeug, das ich ja auch durch dich kennengelernt habe, sind ja diese drei Elemente von Wirklichkeitskonstruktionen, ne? Also trenne Beschreibungen von Erklärungen und Bewertungen. So. Und wenn man das nutzt, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, das macht für viele Führungskräfte einen Riesenunterschied, da überhaupt erstmal hinzugehen und zu sagen, okay, was beobachte ich überhaupt da, ne? Was lässt sich überhaupt beschreiben und welche Erklärungen werden dafür konstruiert und welche Bewertungen hat das dann zur Folge? Da gibt's ja auch deine schöne Geschichte von der Familie, die zu dir kam und wo der Sohn die Kaffeetasse an die Wand geworfen hat. Magst du die zum Schluss noch mal erzählen?
Ich finde, das ist wichtig zu sehen, dass wir in unserem Alltag, und das mag ja auch ganz praktisch sein, immer irgendwelche Begriffe verwenden, die beschreiben, erklären und bewerten miteinander vermischen. Und darum kommt es zu allen möglichen Konflikten, weil der eine, man muss sich nur eine Talkshow Sonntagabend anschauen. Der eine redet über irgendein Phänomen, was beobachtbar ist, und der andere reagiert auf die implizite Erklärung und sagt, man müsste es ganz anders erklären. Aber diese Kaffeetassengeschichte ist wirklich ganz erhellend. Ja, mein Kollege Gunter Schmidt und ich, wir hatten eine Familie, ich weiß gar nicht mehr, weswegen sie in Therapie waren. Wahrscheinlich war der Sohn das Problem. Und eines Montags kamen sie sehr aufgewühlt, ganze Familie, weil am Sonntag am Frühstückstisch Folgendes passiert war. Der Sohn nahm eine volle Tasse Kaffee und warf sie an die Wand. Ja, das ist nicht das bundesdeutsch übliche Frühstücksverhalten von Jugendlichen. Das heißt, so jung war er nicht mehr, war, glaube ich, schon 21. Die Situation wurde dadurch verschärft, dass der Vater in der Woche vorher gerade dieses Zimmer, in dem dieser Frühstückstisch stand, renoviert hatte und gestrichen. Und der Sohn trotz mehrfacher Aufforderung nicht mal geholfen hatte. Ja, also insofern war es klar, das ist pure Bosheit, was dieser Sohn da macht. Für den Vater war das klar. Ja? Und der nahm es auch sehr persönlich. Die Mutter hingegen, die schon immer irgendwie Partei für den Sohn nahm, hielt ihn ja für krank. Sie hatte die Familie auch schon in die Therapie geschleppt. Ja? Das heißt, sie sagte eigentlich, sie hatte eine andere Erklärung. Das heißt, es war nicht der Sohn als handelndes Subjekt, um das jetzt mal philosophisch auszudrücken, sondern es war die Krankheit. Das heißt, während für den Vater war der Sohn ein Täter, der bestraft werden musste, der sanktioniert werden musste. Für die Mutter war der Sohn das Opfer einer Krankheit. Er war nicht Täter. Die Krankheit hat er eigentlich geworfen, nicht er. Ja? Und dann gab es, und deswegen ist wahrscheinlich, habe ich mir die Geschichte gemerkt, war eine Großmutter, ja, die der Meinung war, der Sohn ist besessen. Ja, er ist besessen, ein böser Geist. Und das heißt, wenn wir jetzt drauf schauen, auch da ist der Sohn wieder Opfer. Ja, das heißt, er hat eigentlich, und Täter ist jetzt zwar nicht eine Krankheit, sondern irgendein böser Geist, aber, und das sage ich jetzt als Arzt, interessanterweise ist dieses Besessenheitsmodell in den sozialen Konsequenzen vollkommen identisch mit dem Krankheitskonzept. Mhm. Nämlich der Sohn aus der Verantwortung genommen und er ist kein Täter, man muss ihm helfen, weil ich jetzt nicht weiß, was schlimmer ist, oder der Exorzismus als Therapie oder die Therapie als Exorzismus, ja, aber beides ist irgendwie ähnlich, ja, und es zeigt aber, wie weit die Konsequenzen des Handelns abhängig sind von den Erklärungen, die man konstruiert. Deswegen ist es wirklich und ich weiß nicht, ob es die wichtigste Methode ist, aber eine ganz zentrale, vor allem auch, wenn man mit Konflikten zu tun hat, diese künstliche, muss man ja sagen, üblicherweise machen wir ja das nicht, diese künstliche Trennung von Beschreiben von Phänomenen, da kann man sich noch relativ leicht einigen, ja, aber in dem Moment, wo es um die Erklärung geht, wird es schwierig, weil daraus Handlungskonsequenzen erwachsen. Und in der Bewertung, das ist eng damit verbunden, sind wir natürlich auf dieser ganzen Gefühlsebene, Kränkungen, affektiven Reaktionen und so weiter.
Genau. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank, Fritz, für die schöne Geschichte und aber auch für das ganze Gespräch heute.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.